Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. $130 Milliarden für die Konjunktur. Europas große Vier plädieren für einen Wachstumspakt. Enttäuschung.
Die Schweiz ist eines der Länder, das am meisten enttäuscht ist über die Beschlüsse, ist also nicht glücklich darüber. Man hat sich in sehr vielen Punkten nicht durchgesetzt.
Bilanz des Nachhaltigkeitsgipfels in Rio. Dem Schrecken einen Rahmen geben. Die Rolle der Justiz im Breivik-Prozess. Und Träume zu Asche.
No, I don't feel any liberation. No, no.
Die Irakerin Suad zieht Bilanz 9 Jahre nach dem Sturz von Saddam Hussein und Nahost-Korrespondentin Irin Meyer schaut zum Abschluss ihrer Tätigkeit auf die Themen und Menschen, die ihr am wichtigsten waren, in einer Echo-Serie. Echo der Zeit heute, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Lage in Syrien drohe völlig außer Kontrolle zu geraten und auf die ganze Region überzugreifen, warnte Syriens Sonderbeauftragte Kofi Annan heute einmal mehr in einem dringenden Aufruf in Genf. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es war ein eigentlicher Alarmschrei, den die UNO heute verbreitete. 1,5 Millionen Menschen in Syrien seien auf Nothilfe angewiesen. Nothilfe, welche die Bedürftigen immer weniger erreiche. Wegen der anhaltenden Kämpfe haben auch die 300 UNO-Beobachter ihre heikle Mission suspendiert. Vor diesem dramatischen Hintergrund trat heute Nachmittag der UNO-Sondergesandte Kofi Annan in Genf vor die Medien. Es sei höchste Zeit, jetzt zu handeln, sagte Annan.
The time to act is now.
Man könne nicht mehr länger zuwarten.
The longer we wait, the darker Syria's future becomes. This process cannot be open-ended.
Annan forderte die Weltgemeinschaft auf, ihren Druck auf die Konfliktparteien zu erhöhen, um das Blutvergießen und die Leiden der Zivilbevölkerung endlich zu stoppen. Er sprach auch über das für kommende Woche in Genf angesetzte Treffen der Syrien-Kontaktgruppe, über das er bereits mit Außenminister Burkhalter gesprochen habe.
I did meet with Mr. Burkhalter and discussed the possibility of a meeting here in Geneva on the 30th.
Annan machte dabei deutlich, dass bei diesen Gesprächen auch der Iran dabei sein müsse.
We are discussing the composition and other aspects of the meeting, but I have made it quite clear that I believe Iran should be part of the solution.
Iran müsse Teil der Lösung sein, machte Annan klar. Ein Vorschlag, der bei vielen westlichen Regierungen auf Widerstand stoßen dürfte.
Auslandredaktor Robert Stähli. Und nun zum Euro-4-Gipfel in Rom in den Nachrichten mit Andi Löscher.
Die 4 größten Staaten der Eurozone streben ein Wachstumspaket an, im Umfang von 130 Milliarden Euro. Das teilte der italienische Ministerpräsident Monti in Rom mit, nach Beratungen mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten Hollande und dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy. Monti sagte, das Wachstumspaket solle Investitionen ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Weiter haben sich die Staats- und Regierungschefs für eine neue Börsensteuer ausgesprochen. Wenn dies EU-weit nicht möglich sei, versuche man die Steuer innerhalb einer kleineren Staatengruppe einzuführen, hieß es. Auf dem Tahrir-Platz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo demonstrieren Zehntausende gegen den Machtausbau des regierenden Militärrats. Zur Demonstration aufgerufen haben die Muslimbrüder. Offenbar nehmen auch viele Liberale am Protest teil. Der Militärrat ruft die Bürger auf, Entscheide der Wahlkommission und der Justiz zu respektieren. Der Militärrat hatte letzte Woche seine eigene Macht ausgeweitet durch eine Verfassungsänderung. Weiter unklar ist, wer der nächste ägyptische Präsident wird. Die Wahlkommission verschob die Bekanntgabe des Wahlsiegers erneut. Das pakistanische Parlament hat den früheren Minister Raja Pervez Ashraf zum Regierungschef gewählt. Gegen den ursprünglichen Kandidaten war gestern ein Haftbefehl erlassen worden. Der Wechsel an der Spitze der Regierung wurde nötig, weil das höchste Gericht den bisherigen Regierungschef Gilani am Dienstag des Amtes enthoben hatte. Schweizer Bundespräsidenten sollen auch künftig nur 1 Jahr im Amt bleiben. Der Bundesrat schlug vor, dass das Präsidium auf 2 Jahre verlängert wird. Die zuständige Kommission des Nationalrats hat dies nun klar abgelehnt. Einverstanden ist die Kommission damit, dass es künftig mehr Staatssekretäre geben soll. In den Verhandlungen der EU mit der Schweiz um die Unternehmensbesteuerung erhält die Schweiz mehr Zeit. Früher hatten die EU-Finanzminister mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, falls es bis Ende Juni keine Fortschritte im Steuerdossier gebe. Nun erwartet die EU Resultate bis Ende Jahr. Die EU hält die Schweizer Steuerpraxis für diskriminierend, weil in einigen Kantonen ausländische Firmen weniger Steuern auf Unternehmensgewinnen bezahlen als inländische Firmen. Der Generalsekretär der CVP, Tim Frey, gibt die Leitung des Parteisekretariats ab. Wie die CVP mitteilt, beendet Frey seine Tätigkeit bereits Ende Monat. Er ist seit 2009 CVP-Generalsekretär. Frey verlasse das Generalsekretariat auf eigenen Wunsch. Die Missstände bei einem Informatikprojekt des Bundes haben nochmals personelle Konsequenzen. Wie die eidgenössische Steuerverwaltung mitteilt, muss nach ihrem bisherigen Chef Urs Ursprung nun ein weiterer leitender Angestellter gehen. Er steht im Verdacht, gegen das Beschaffungsrecht verstoßen zu haben. In diesem Zusammenhang läuft eine Strafuntersuchung. Der Schweizer Konzern Glencore protestiert heftig gegen die Enteignung einer Mine in Bolivien. Das Rohstoffunternehmen mit Sitz in Zug werde alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, um eine faire Entschädigung zu erhalten. Die bolivianische Regierung hatte die Mine dem staatlichen Konzern Comibol übertragen. Die Mine in Colquiri, 160 Kilometer südöstlich von La Paz gelegen, war vor 2 Wochen von Bergarbeitern blockiert und teilweise besetzt worden. In Oslo sind die Verhandlungen im Prozess gegen den geständigen Massenmörder Anders Breivik abgeschlossen. In ihrem Schlussplädoyer beantragte die Verteidigung, dass Breivik als zurechnungsfähig erklärt werde. Seine Tat sei nicht die eines Geisteskranken, sondern politisch motiviert. Das Urteil soll Ende August verkündet werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.989 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.640 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 95,73 Rappen. Das Wetter. Heute Abend bleibt es meist sonnig. Morgen ist es im Norden ebenfalls ziemlich sonnig, im Tessin und in Graubünden regnet es stellenweise. Die Temperatur liegt im Norden um 23, im Süden um 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Hoffnung in Rom, ein Wachstumspakt für Europa. Amtsgerichtssaal 250, wie die norwegische Justiz das Breivik-Trauma bekämpft. Freie Daten für freie Bürger.
Wir sind überzeugt, dass diese Daten einfach nicht exklusiv genutzt werden dürfen. Vor allem, wenn es Daten sind, die die Behörden mit unseren Steuergeldern oder auch über Gebühren erhoben haben, dann wollen wir die wiederverwenden können.
Die Bewegung Open Data möchte alle Daten von Bund, Kantonen und Gemeinden freigeben. Bilanz nach 8 Jahren im Nahen Osten, ein Tour d'horizon unserer Nahostkorrespondentin Irene Meyer. Und Bilanz von Rio, stark bewölkt mit einzelnen kleinen Aufhellungen. Italiens Ministerpräsident Mario Monti hat alles unternommen, damit beim wichtigen Vierertreffen in Rom mit Angela Merkel, François Hollande und dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy die großen Differenzen bei den Rettungsmaßnahmen für den Euro bereinigt werden. Denn in einer Woche beim EU-Gipfel muss Europa Antworten liefern, wie es die gemeinsame Währung vor Attacken der Finanzmärkte schützen und seine angeschlagenen Banken stärken will. Die grossen 4 Europas wollen nun einen 130 Milliarden Euro Wachstumspakt initiieren. Aus Rom, Massimo Agostinis.
In mehreren Interviews, die heute in halb Europa veröffentlicht wurden, zeichnete Italiens Ministerpräsident Mario Monti ein düsteres Bild, wenn es der EU an ihrem großen Treffen in einer Woche nicht gelinge, endlich konkrete Maßnahmen gegen die Krise zu verabschieden. Am Beispiel des italienischen Parlaments könne sich der europaweite Wandel ablesen, sagte Monti. Gehörten die Italiener und ihre politischen Institutionen bis vor kurzem noch zu den glühendsten Europa-Anhängern, habe sich dies drastisch geändert. Das Parlament sei nicht mehr pro-europäisch. Diese EU-kritische Welle habe viele Menschen erfasst. Sie warteten auf konkrete Maßnahmen, damit das Vertrauen wieder zurückkehren könne. Monti will dieses Vertrauen mit mehr Wachstum zurückholen.
Noi desideriamo che ci sia un pacchetto di misure per la crescita a livello europeo.
Mit 130 Milliarden Euro könne man das europäische Bruttoinlandprodukt um 1% erhöhen, was automatisch mehr Arbeitsplätze schaffe, meinte Monti. Das Geld dafür soll aus projektbezogenen Anleihen kommen, aus der Europäischen Industrieentwicklungsbank und aus ungenutzten Strukturgeldern der EU. Zustimmung erhielt er dafür von Frankreichs François Hollande und Spaniens Mariano Rajoy. Angela Merkel schwieg. Mit dem Vier-Treff wollte Monti seine illustren Besucher etwas geschmeidiger stimmen im Hinblick auf das wichtige EU-Gipfeltreffen in einer Woche. Gelungen ist ihm das aber nicht. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Hardliner Deutschland, das Sparen immer noch als wichtigste Maxime betrachtet, und den anderen drei Ländern, die Wachstum via Sparen, aber auch Mehrausgaben erreichen wollen, bleibt. Und so beschränkte sich das Treffen auf die Erklärung von Allgemeinplätzen.
Wir tun alles, um den Euro als unsere Währung, von der wir auch gemeinsam profitieren, für diesen Euro zu kämpfen und ihn zukunftsfähig zu machen, so wie er in den letzten 10 Jahren ein stabiler Euro war.
Ähnlich klangen Mario Monti, François Hollande und Mariano Rajoy. Die vier schafften es an ihrem Auftritt nicht einmal, atmosphärisch Zuversicht zu verbreiten. Angela Merkel, wohl langsam müde, die rigide deutsche Position an jedem Treffen neu verteidigen zu müssen, verkürzte das Treffen gar um mehrere Stunden. Sie bat die anderen, um 4 solle Schluss sein, damit sie ans Länderspiel Deutschland gegen Griechenland reisen kann. Symbolischer kann es gar nicht sein, der verarmte Süden gegen den rigiden Nordländer.
Aus Rom Massimo Agostinis. Heute Nachmittag ist die Gerichtsverhandlung gegen Anders Behring Breivik in Oslo zu Ende gegangen. Ende August wird das Urteil erwartet. Während 10 Wochen wurde im Amtsgerichtssaal 250 die schlimmste Bluttat Norwegens seit dem Zweiten Weltkrieg verhandelt. Der Prozess habe Norwegen einen wichtigen Schritt in der Bewältigung des Breivik-Traumas weitergebracht, ist unser Korrespondent Bruno Kaufmann überzeugt.
Der letzte Akt im Osloer Jahrhundertprozess war ebenso symbolträchtig wie typisch. Kurz nach 14 Uhr heute Nachmittag erteilte die souveräne Chefin des Amtsgerichtes, Wenche Arntzen, dem Angeklagten Anders Behring Breivik zum letzten Mal das Wort. Genauso wie es die norwegische Prozessordnung vorsieht. Die zahlreichen im Saal anwesenden Überlebenden und Hinterbliebenen der blutigen Anschläge von Oslo und Utøya, die in den letzten 10 Wochen geduldig und respektvoll den Verhandlungen beigewohnt hatten, wandten sich in diesem Moment von der Anklagebank ab und verließen den Raum. Es war ein stiller, aber umso eindrucksvollerer Protest gegen einen Mann, der im letzten Sommer das Leben von 77, meist jungen Menschen, auslöschte, Tausende von Angehörigen in Trauer und Verzweiflung versetzte und ein ganzes Land schockierte. Der Prozess der letzten Wochen macht das unbeschreibliche Grauen, das der 33 Jahre alte Rechtsextremist mit seinen Taten verursachte, nun für eine ganze Welt deutlich. Die gefühlslosen Erklärungen des Angeklagten zu den Hintergründen und zur Durchführung der Attentate kamen manchen Beobachtern wie ein Blick in die Hölle vor. Ein Blick, den man sich und anderen am liebsten erspart hätte. Und doch waren all diese detaillierten Berichte von Täter wie Opfern ein notwendiger Teil des Prozesses. Denn dieser muss als Beispiel dienen, wie ein moderner, demokratischer Rechtsstaat auch mit schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit umgehen kann. Nämlich korrekt, verbindlich und würdevoll, aufbauend auf einer bewährten Rechtspraxis, die selbst in einem derart extremen Fall wie bei den Anschlägen vom 22. Juli nicht einfach zurechtgebogen werden darf. Millionen Worte sind im Osloer Amtsgericht gefallen. Nachdenkliche, bohrende, zurechtweisende und auch wütende und erschütternde der Opfer und Hinterbliebenen. Dazu die gefühlskalten und wirren Worte des Angeklagten. Doch es waren nicht alle diese Worte, sondern das Verhalten der Beteiligten, die den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Bis auf einen erzürnten Hinterbliebenen, der einen Schuh warf, und bis auf den Angeklagten selbst, der auch am letzten Tag noch deplatziert grinste und mit rechtsextremistischen Handzeichen provozierte, trugen alle Beteiligten, auch die Medien, zu einem gelungenen Prozess bei, der den menschenfeindlichen Abgründen dieser Taten eine rechtsstaatliche Zivilisiertheit entgegensetzte, die als Brückenschlag in die Zukunft dienen kann. Eine Zukunft, die eine echte Verarbeitung des Traumas erleichtern und ein gesellschaftliches Weiterkommen ermöglichen kann. Und zwar ganz unabhängig davon, zu welchem Urteil das Gericht für den Massenmörder schließlich gelangen wird. Ein Urteil, das in gut 2 Monaten, am 24. August, fallen wird.
Aus Oslo, Bruno Kaufmann. Verwaltungsentscheide und Behördendaten des Bundes sind in der Schweiz grundsätzlich öffentlich. Seit 5 Jahren ist dieser Grundsatz sogar im Bundesrecht verankert. Wer aber tatsächlich Einsicht in Unterlagen will, muss ein Gesuch stellen und allenfalls sogar Gebühren bezahlen. Der Verein Open Data fordert freie Daten von Bund, Kantonen und Gemeinden und Unternehmen für alle. Das würde Innovationen fördern und die Wirtschaft ankurbeln. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Er ist nicht so rebellisch wie die Piratenpartei und er sorgt auch nicht für so viel Wirbel wie die Enthüllungsplattform WikiLeaks. Aber auch seine Idee ist revolutionär. Andreas Amsler möchte Zugang zu allen Daten des Bundes, der Kantone, Gemeinden und der Unternehmen. Für Amsler, 35, Wuschelkopf, Start-up-Gründer, ist klar, Daten gehören allen. Deshalb hat er den Verein Open Data mitgegründet und strebt eine Datenrevolution an.
Wir sind überzeugt, dass diese Daten einfach nicht exklusiv genutzt werden dürfen. Vor allem, wenn es Daten sind, die die Behörden mit unseren Steuergeldern oder auch über Gebühren erhoben haben, dann wollen wir die, und wir, das ist die Gesellschaft, sind aber auch einzelne Firmen natürlich, wollen die wiederverwenden können.
Alle, private und Firmen, sollen Zugang erhalten zu Daten über Verspätungen im öffentlichen Verkehr, darüber, wo welche Straßen geplant sind oder welche Gebiete in der Bauzone liegen. Mit mehr zugänglichen Daten würden neue Anwendungen möglich. Ein Beispiel.
Ich bin jetzt hier am Stauffacher in Zürich und wo ist der nächste Ort, wo es ruhig und wenig Luftverschmutzung hat und ich kann dort einen Mittagsschlaf machen.
Die Schweiz hat seit gut 5 Jahren das Öffentlichkeitsprinzip im Gesetz verankert. Dennoch sind die Wünsche von Andreas Amsler und Open Data nicht verwirklicht. Denn das Öffentlichkeitsgesetz gilt nur auf Bundesebene, nicht aber für Kantone und Gemeinden. Einige Kantone haben zwar auch ein Öffentlichkeitsgesetz, aber nicht alle. Ein zweiter Einwand. Das Gesetz ist nicht vollständig umgesetzt, wie der Öffentlichkeitsbeauftragte des Bundes, Hans-Peter Thür, bestätigt.
Ja, es ist ein langer Weg, das ist klar. Und nach 5 Jahren kann man noch nicht behaupten, man sei am Ziel angelangt. Aber die Richtung ist positiv. Die Verwaltung befasst sich zunehmend mit dieser Tatsache und verhält sich entsprechend.
Und der dritte Einwand, für die Open-Data-Bewegung der wichtigste. Gemäß dem Öffentlichkeitsgesetz muss jeder, der Daten anfordert, erst ein Gesuch stellen und möglicherweise auch Gebühren zahlen. Das sei der falsche Ansatz, findet Open-Data-Pionier Andreas Amsler.
Wenn man von Anfang an Gebühren verlangt für die Nutzung dieser Daten, dann schließt man all jene aus, die diese Gebühren nicht vermögen. Und das sind kleine Einzelpersonen, einzelne Entwickler, einzelne Designer da draußen oder dann Start-ups. Das ist der Ort, wo wirklich Innovation geschieht.
Die großen Firmen könnten sich die Daten kaufen, kleine nicht. Doch das Prinzip, dass alle Daten gratis sein sollten, geht Hans-Peter Thür zu weit. Wenn es ums Geld geht, gehen die Meinungen auseinander, wie so oft. Dennoch, die Ideen des Vereins Open Data stoßen vielerorts auf offene Ohren. So gibt es eine Gruppe von Nationalräten, die im Parlament für diese Anliegen kämpfen. Und nächste Woche schaltet die Stadt Zürich als erste Schweizer Stadt ein Open-Data-Portal auf. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz hingegen keine Vorreiterin. Die Gesetze in den USA und in Großbritannien gehen da viel weiter. Aber für Andreas Amsler ist das nicht schlimm.
Ich sehe einfach, wie schnell es in anderen Ländern geht. Ich bin dann manchmal nicht mal so unfroh, dass es bei uns ein bisschen länger geht, weil das heisst auch, man hat es sich besser überlegt, was man macht.
Andreas Amsler, ein Utopist mit Geduld, ein Revolutionär mit Augenmaß. Das passt irgendwie zur Schweiz.
Raphael von Matt. In diesem Sommer beendet Irin Meyer ihre Korrespondententätigkeit im Nahen Osten nach 8 Jahren. Nach 8 Jahren Kriegen, Bomben, Konflikten, Hoffnungen, Enttäuschungen und einem arabischen Frühling. Zum Abschluss ihrer Tätigkeit als Korrespondentin wählt Irin Meyer für uns einige Themen und Personen aus, die sie besonders beschäftigen. Heute ist es eine Frau aus Bagdad, die 2007 fürs Echo der Zeit ein Tagebuch geschrieben hat, damals als extremste Gewalt und Terror das Zweistromland heimsuchten, 3 Jahre nachdem die USA Saddam Hussein gestürzt hatten und eine neue Zeitrechnung beginnen sollte.
Die Leitungen sind schlecht. Wählen, aufhängen, nochmals versuchen. Das Handy in Bagdad hat ein Echo. Die Verständigung ist schwierig und die Festnetznummer, die noch immer in meinem Adressbuch steht, aus der Zeit vor 2003, ist schon lange außer Betrieb.
We don't have landlines until now, after 9 years.
9 Jahre nach der Invasion haben wir noch immer keine Landlinien, sagt Suad, und schon bricht die Verbindung ab. Als sie widersteht, kommt vom anderen Ende der Leitung eine ironische Bemerkung. Vielleicht sind die Handys und das Satellitenfernsehen die wirklichen Errungenschaften von Invasion und Krieg.
We see like achievement like mobile and satellite.
Rund um die Uhr hunderte Kanäle aus aller Welt. Brot und Spiele nennt es Suad, um die Bürger ruhig zu stellen, ablenken vom eigenen Leben, zu dem man immer mehr in Bezug verliere. Selbst wenn heute ganz offen über Skandale der irakischen Politik informiert wäre, habe dies keine Bedeutung, weil keine Konsequenzen. Alles wäre zum Film. Sie versteckt ihre Enttäuschung nicht, so wie sie damals 2003 ihre Hoffnung nicht versteckt hatte. Sie war eine der vielen Irakerinnen, die die US-Invasion befürworteten, die glaubten, was die Amerikaner sagten, als sie einmarschierten, unter dem Titel «Befreiung des irakischen Volkes von einem Diktator, der angeblich Atomwaffen hatte».
During 2003, I had many dreams and hopes and expectations, like many other Iraqis, but they didn't work. They turned into ashes.
All die Träume zu Asche geworden, sagt sie heute. Sie, deren Stimme sich euphorisch überschlug, ich habe sie noch im Ohr, als sie 2005 zum ersten Mal in ihrem Leben wählen ging, unter Lebensgefahr, aber überzeugt, das Risiko lohne sich. Heute ist sie anderer Meinung.
No, I don't feel any liberation. No, no. Even the promises of free election, it turned out to be a joke.
Nein, sie fühle sich nicht befreit. Die Wahlen seien ein Witz gewesen. Und von Gut der Meinungsfreiheit will sie gar nichts hören. Da wird ihre Stimme hart.
What shall I do if I speak? And nobody will listen. What shall I do?
Ach, offen reden, mich in Gefahr bringen und keiner hört zu? Was soll das? Suad ist in einem Ärztehaushalt aufgewachsen. Sie war es gewohnt, dass sich das Leben im großen Familien- und Freundeskreis abspielt. Trotz der Diktatur waren da die Inseln der Unbeschwertheit, des Aufgehobenseins, die kleinen Fluchten aus dem harten Alltag und immer wieder die Familie. Sie habe die Küche voller Geschirr, bereit, lange Tische zu decken, sagte sie mir bei einem Besuch vor 2 Jahren. Doch die Tassen und Teller bleiben unberührt. Ihre früheren Benutzer sind weg. Die Kinder sind dem Horror am Ende entkommen, studieren oder arbeiten in Europa und im arabischen Golf. Auch Suads Geschwister sind im Exil. Und täglich geht sie an den heute leeren Häusern vorbei, in denen früher ihre Freunde lebten. Hat sie noch eine Heimat?
I don't feel I have one. I don't belong to the country.
Nein, das ist nicht mehr mein Zuhause. Ich fühle mich nicht mehr zugehörig zu diesem Land, dieser Straße, dem sozialen Leben, wenn es denn so etwas überhaupt noch gibt, sagt Suad. Seit meinem Besuch weiß ich, wovon sie spricht. Bagdad, geteilt und zerstört, ist klein geworden für seine Einwohner. Nach den Jahrzehnten der Diktatur und Entfremdung hoffte Suad, teilnehmen zu können am Aufbau ihres Landes, die Gesellschaft mitzugestalten. Doch genau wie früher bestimme auch heute eine kleine Schicht und schließe die große Masse aus, stellt sie fest. Was bleibt, ist Freiwilligenarbeit und innere Emigration. Suad arbeitet nun mit Flüchtlingen und sie betreut ihre alten Eltern, versucht, den immer gleichen Tagen Sinn zu geben. Immer wieder hat sie gesagt, wie wichtig ihr damals dieses Tagebuch gewesen sei, die Texte, die sie für uns geschrieben hat. 2007, als der eigentlich unbeschreibbare Gewaltexzess das Land heimsuchte. Und sie, mittendrin, vertraute uns an, was sie erlebte. Eine Zivilistin, ein Gesicht in der Masse der terrorisierten Bevölkerung. Sie weiß, dass diese von ihr geweckten Bilder bei uns bereits überlagert sind. Bei ihr ist es anders und es fällt ihr schwer, darüber zu sprechen.
I wish I can forget. What happened? But it is a live pictures, live stories They live with me.
Erfahrungen eingestanzt ins Gedächtnis fürs Leben. Den Verlust jeder Humanität zu erleben, sei ein tiefes Engramm. Der Irak ist nach und nach aus den Schlagzeilen geglitten. Die amerikanischen Truppen sind abgezogen. Die Iraker regieren sich selber. Es werden beeindruckende Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Sogar von Boom ist die Rede. Gewöhnliche Bürgerinnen wie Suad spüren davon nichts. Dafür kennen sie das, was die International Crisis Group kürzlich in einem Bericht beschrieben hat, aus eigener Erfahrung. Den bodenlosen Sumpf der Korruption in ihrem Land und Leute in politischen Ämtern, die alles tun für ihren eigenen Profit, ihr Ego oder ihre konfessionelle Gruppe. Egal, ob sie Sunniten, Schiiten oder Kurden sind. Heute macht Suad die USA dafür mitverantwortlich.
After all, they don't care about the people. They don't. Bring the wrong people.
Die US-Invasoren kümmerten sich nicht um die Bevölkerung, klagt sie. Wie sonst hätten unter ihnen solch fragwürdige irakische Politiker das Ruder übernehmen können? Bei sich zu Hause würden die Amerikaner so etwas nie dulden, ist sie überzeugt. Und warum haben die USA dem schiitischen Iran das Tor zum Irak so weit geöffnet, fragt sie. Der immer stärker wachsende iranische Einfluss beschäftigt Suad seit langem, auch weil sie Sunnitin ist, aber noch mehr, weil die arabische Identität des Landes verschwinde. Seit ich sie kenne, fällt mir auf, dass sie ihren Blick immer weit über die Grenzen des eigenen Landes hinausschweifen lässt, wahrnimmt, was anderswo geschieht. 2003 habe sie geglaubt, der Sturz Saddams markiere den Beginn einer demokratischen Entwicklung im Irak und in der Region. Heute nennt sie sich dafür naiv. Der Regimewechsel in Bagdad sei wohl nur der Vorwand für größere Pläne gewesen.
I think it was a pretext. It means that they have more.
Da ging es nicht nur um die Person Saddam Hussein, glaubt Suad. Wenn sie ihr Land betrachte, sehe sie, wie es mehr und mehr zerfalle, einer Teilung entgegengehe. Den Irak von früher wird es am Ende nicht mehr geben, sondern ein ethnisch und konfessionell aufgeteiltes, schwaches Gebilde, das mit sich selber beschäftigt sei. Und dann kommt sie auf Libyen zu sprechen, auf Ägypten.
In Ägypten werden sie nicht so stark sein, wie sie vorher waren. In Libyen werden sie für Jahre kämpfen. And they will lose all their potential.
Die Staaten verlieren ihr Potenzial und würden durch innere Kämpfe geschwächt. In der Region tauchten jetzt überall dieselben Extremisten auf, die Islamisten, die die Gesellschaften um 100 Jahre zurückwerfen würden, fürchtet Suad, die als säkulare Frau in ihrem Land den Einfluss der Religiösen am eigenen Leib erlebt. Die Kräfte von innen und von außen gegen den arabischen Aufstand der Bürger seien so massiv, dass es schwer sei, nicht aufzugeben. Die Invasoren malten sich den Begriff Freiheit auf die Helme, die Generäle geben den Befehl im Namen der Sicherheit und die Scheichs predigten im Namen der Religion Gerechtigkeit. Keinem traue sie mir, sagt Suad in Bagdad, nur noch dem einzelnen Menschen, der nie aufhören werde, sich nach all dem zu sehnen, nach Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und Würde.
Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Es ist mittlerweile 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit den Enttäuschungen und kleinen Hoffnungen nach Rio und einer Initiative, die es den Banken verbieten will, Buchgeld zu schaffen. Die Zukunft, die wir wollen, so lautet der Titel des 58-seitigen Wagenschlussdokuments des Nachhaltigkeitsgipfels in Rio, das schon vor Beginn der Monstertagung feststand. Heute Nacht geht der Gipfel zu Ende. Ich habe Fredrik Steiger in Rio gefragt, ist dieses Schlussdokument im Verlaufe des Gipfels doch noch etwas griffiger geworden?
Nein, es hat sich praktisch nichts mehr bewegt. Die Vertreter der EU-Länder und auch der Schweiz haben zwar ihren Unmut klar geäußert in ihren Reden, aber letztlich hatten sie dann doch nicht den Mumm, wirklich auf den Tisch zu hauen. Wahrscheinlich war einfach ihre Angst zu groß, am Ende ganz mit leeren Händen dazustehen. Und ihre Einstellung schien die zu sein, besser ein schlechtes Beschlusspapier hier in Rio als gar keines.
Was ist dann der Grund für den Unmut des Westens?
Es ist im Grunde genommen alles viel zu wenig konkret. Das Papier enthält zwar 283 Paragraphen, aber da ist einfach sehr, sehr viel Diplomaten-Speak drin. Es sind zwar einige Prinzipien zumindest erwähnt, es werden einige Absichtserklärungen abgegeben, aber es ist nicht griffig genug. Es gibt zum Beispiel einfach keine konkreten Ziele für die Nachhaltigkeit. Man sagt, Nachhaltigkeit muss sein, ist eine gute Sache, aber wie sich das äußert, in den ganz konkreten Bereichen Artenvielfalt, Waldschutz, Meeresschutz, Klima und so weiter, da ist nichts drin, keine Festlegungen, wer was bis wann verbindlich tun muss.
Es werden ja weltweit 600 Milliarden Dollar Subventionen für Kohle, Öl und Gas ausgegeben. der Westen bzw. der reiche Norden wollte das streichen, der Süden nicht. War das ein Knackpunkt in der Verhandlung?
Das war ein sehr großer Punkt. Es wird auch jetzt im Schlussdokument gesagt, man müsse Acht geben, ist so die Formulierung, bei der Subventionierung von fossilen Energieträgern. Denn eigentlich möchte man ja diese Energieträger langsam überwinden und durch erneuerbare Energien ersetzen. Aber die Formulierung ist auch hier so weich, dass kein Land zu irgendwas verpflichtet ist. Es heißt, nach Maßgabe der Möglichkeiten der Länder sollte man diese Subventionen für Kohle, Gas und Öl abschaffen. Aber es muss kein Land, es ist kein Land verpflichtet, das zu tun. Also konkret werden die Subventionen weiterfließen. Und das heißt, Geld, das potenziell zur Verfügung stünde für Investitionen in erneuerbare Energieträger, steht nicht zur Verfügung.
In welchen Bereichen gab es dann dennoch Fortschritte in Rio?
Zumindest hat man sich auf das Grundsätzliche verständigt. Also man spricht zum ersten Mal in einem UNO-Papier von grüner Wirtschaft, von Green Economy. Auch das allerdings sehr vage. Man hat sich grundsätzlich darauf verständigt, dass es Nachhaltigkeitsziele braucht. Allerdings wird es weitere Konferenzen brauchen, um diese zu beschließen und zu formulieren. Und man hat auch das UNO-Umweltprogramm UNEP ein Stück weit gestärkt.
Was bringt Rio für die Schweiz?
Zu wenig, das ist die Ansicht der Schweizer Delegation, auch die Ansicht von Umweltministerin Doris Leuthard, die hier vor Ort vertreten ist. Die Schweiz hat sich mit vielen Anliegen, eben beispielsweise für griffige, konkrete Nachhaltigkeitsziele, nicht durchgesetzt. Sie hat sich in einem Punkt durchgesetzt, der für die Schweiz wichtig ist. Es wird nicht das ganze UNO-Umweltprogramm UNEP in Nairobi konzentriert, denn wenn das passiert wäre, dann wäre der ganze Chemikalienbereich, der heute in Genf angesiedelt ist, abgewandert nach Nairobi. Und das konnte verhindert werden.
Rio wollte eigentlich die Welt retten, kaum ein Thema, das nicht auf der Traktantenliste stand. Das Resultat aber ist bescheiden. Was war das größte Hindernis für eine Einigung an diesem Gipfel?
Es gab zwei große Hindernisse. Zum einen das Blockdenken, die Industrieländer gegen die Schwellen- und Entwicklungsländer, also so ein bisschen das Verhalten, wenn ihr dafür seid, sind wir aus Prinzip dagegen. Es gab extrem wenig Kompromisswillen. Und dann muss man auch sagen, bislang waren ja auf Umweltkonferenzen die europäischen Länder die treibenden Kräfte. Diese haben sich jetzt durch mangelnden Ehrgeiz in Szene gesetzt oder eben nicht in Szene gesetzt. Das hängt natürlich auch mit der Euro-Krise zusammen. Die Aufmerksamkeit liegt woanders. Und dann kommt hinzu, dass natürlich die westlichen Länder geschwächt sind in ihrem Auftritt, weil die wichtigste westliche Macht, die USA, ohnehin wenig erpicht sind, den American Way of Life irgendwie zu ändern. Und die Amerikaner wollen überhaupt keine Verpflichtung auf konkrete Nachhaltigkeitsziele.
An diesem Nachhaltigkeitsgipfel hat sich einmal mehr die Kluft zwischen Nord und Süd gezeigt. Wie könnte dann dieser Konflikt, diese Kluft überwunden werden, dieser Interessenskonflikt?
Wahrscheinlich am besten durch kleine Schritte, durch Dialog mit den Entwicklungsländern oder besser mit jedem einzelnen Entwicklungsland. Es muss gelingen, möglichst viele Entwicklungsländer aus dieser unheiligen Bremserallianz der Gruppe der G77 herauszulösen, wo Entwicklungs- und Schwellenländer zusammen sind. Denn im Grunde genommen ist es verständlich, dass die Schwellenländer, denen es im Moment gut läuft, dass die nicht allzu großes Interesse an Veränderungen haben. Sie möchten sich durch Umweltziele nicht bremsen lassen in ihrer Entwicklung. Die Entwicklungsländer hätten aber ein sehr großes Interesse, viele von ihnen, an Veränderungen, an mehr Nachhaltigkeit. Denn sie sind es, wenn man beispielsweise an Dürren denkt, an Hungerkatastrophen, sie sind es, die wahrscheinlich das größte Interesse haben müssten, dass künftig nachhaltiger gewirtschaftet wird.
Fredrik Steiger. Trotz allem, Rio war nicht nur ein Misserfolg. Hunderte von Organisationen und Unternehmen haben während der Konferenz Maßnahmen angekündigt, um die Umwelt zu schützen und die Armut zu bekämpfen. Die aufsehenerregendste Initiative hat die UNO initiiert. Bis 2030 sollen alle Menschen mit Strom versorgt werden, denn bis heute haben 1,3 Milliarden keinen Zugang zu Elektrizität. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Gut möglich, dass Kandeyam Keller der glücklichste Mensch ist an diesem Gipfel. Er leitet die UNO-Initiative Erneuerbare Energie für alle und er kann bieten, was selten war in den letzten Tagen, gute Nachrichten nämlich.
We have been pleasantly surprised that we came to Rio and suddenly people had listened and their commitments flowing in.
Er werde von Angeboten überhäuft. Was das für die 1,3 Milliarden Menschen ohne Strom bedeutet, weiß Jam Keller nur allzu gut. Er stammt aus Sierra Leone. Vor einigen Jahren war er dort Energieminister. Sein Büro beleuchtete eine Kerze.
If we achieve that universal access, it means we're going to liberate women. who spend 20 hours a week collecting firewood, come back home, cook and poison themselves.
Strom für alle, das befreie Millionen von Frauen, die heute 20 Stunden pro Woche Brennholz sammeln müssten. Und wenn sie damit nach Hause kämen, vergifte sie der Rauch des Kochfeuers. Pro Jahr sterben 2 Millionen Frauen und Kinder an den Folgen. Strom für alle bedeutet aber auch Licht in den Dorfschulen, Energie für Bauern und Ärzte, kurz Entwicklung. Es gibt bereits Projekte, um arme ländliche Gebiete mit Strom zu versorgen, aber viel zu wenige. Darum brauche es einen neuen Ansatz, sagt Jan Keller. Ein paar Solarpanels genügten nicht.
Somebody promises me, when you go back to Sierra Leone, I'll give you a few solar panels to take to your village. That's not what we're asking for. You're just shining a light on poverty. We're talking about transformative change. You need investments, you need technology, you need scale.
Es brauche Milliardenmittel und Technologie. Und diese seien plötzlich greifbar, seit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon persönlich die Unternehmensbosse anrufe, erzählt Chad Holiday, Verwaltungsratsvorsitzender der Bank of America. Ihn konnte Ban als Mitarbeiter der Initiative gewinnen.
I've been here for 6 days. I've met with over 800 business leaders. And they are waiting in line to step up to these projects.
In Rio habe er mit 800 Firmenbossen geredet und sie warteten nur darauf mitzumachen. Chad Holidays Bank wird über 10 Jahre 35 Milliarden Dollar in die Stromversorgung für Arme investieren und eine Gruppe von Elektrokonzernen will 400 Millionen Menschen mit Strom versorgen. Dabei ist etwa die südafrikanische Eskom. Ihr Chef Brian Dames erklärt die Vorzüge von Barnes Initiative.
In Brazil, in the Amazon, they have very good examples of off-grid electrification solutions. We predominantly use on-grid electrification solutions. So bringing these lessons together allow us to accelerate the attainment of universal access.
Die Konzerne könnten nun voneinander lernen. In Brasilien gäbe es gute Beispiele, wie man Dörfer ohne Netzanschluss mit Strom versorge. Dieses Know-how sei für Südafrika nützlich. Manche Projekte bringen nicht nur Energie, sie sind auch gut fürs Klima. Zum Beispiel will die norwegische Ölfirma Statoil nun eine äußerst schädliche Praxis der Ölindustrie stoppen. Bei der Ölförderung wird oft gasfrei, das abgefackelt wird, weil sich der Abtransport nicht lohnt. Allein in Afrika geht dadurch so viel Energie verloren, wie die Hälfte des Kontinents benötigt, sagt Hege Norheim von Statoil.
It's not really about new technology, it's more about coordination and making the effort.
Zukünftig führen Ölkonzerne die Abgasen aus ihren Anlagen zusammen, um sie in einem Gaskraftwerk in Strom umzuwandeln. Der Enthusiasmus der Firmenbosse lockt sogar die Regierungen aus der Deckung. Die EU etwa will mithelfen, dass weitere 500 Millionen Menschen Strom erhalten und sogar die USA schießen 2 Milliarden Dollar ein. Bei so viel plötzlicher Aktivität fragt man sich, ob das alles realistisch ist. Doch Jan Keller macht klar, er will keine Luftschlösser bauen.
We want to track those commitments. We want to be able to report regularly whether we're making progress, so in fact we can accelerate the pace.
Man werde den Fortschritt genau verfolgen und falls möglich die Aktivitäten noch beschleunigen. Worte, die viel hoffnungsvoller klingen als jene in der Rio-Deklaration der Politiker.
Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler aus einem Raum mit einer stromfressenden, hörbaren Klimaanlage. Die internationalen Finanzmärkte spielen seit Monaten verrückt. Wankende Banken haben ganze Staaten in die Krise gestürzt. Die Politik reagierte mit milliardenschweren Hilfspaketen und neuen Regulierungen. Dabei liege die Wurzel des Übels im Umstand, dass die privaten Banken selber Geld schüfen und kontrolliert, das sagen die Initianten der sogenannten Vollgeldreform. Sie wollen das Monopol der Geldschöpfung der Nationalbank übertragen und bereiten derzeit eine Volksinitiative vor. Klaus Ammann.
Jeden Tag bringen private Banken neues Geld in Umlauf. Nicht Münzen und nicht Noten, sondern sogenanntes Buch- oder Chiralgeld. Solches Geld entsteht zum Beispiel bei der Kreditvergabe. Spricht eine Bank nämlich einen Kredit, so schreibt sie einfach dem Kreditnehmer einen gewissen Betrag auf dessen Kontogut. Dieser bezahlt damit beispielsweise die Handwerker, die ihm ein neues Haus bauen. Und so ist neues, ungedecktes Geld entstanden.
Heute muss eine Bank, um einen Kredit auszustellen, über 100 Geldeinheiten einfach dafür Sorge tragen, dass sie 2% Bargeldeinheiten verfügbar hat, 6-7% Reserven bei der Bank hat und dann muss sie noch die verlangten Mindestreserven hinterlegen in Höhe von 1-3%. Nicht? Das nennt man fraktional, also nur ein Bruchteil dessen, was die Bank an Kredit vergibt, muss sie an Zentralbankgeld verfügbar haben.
Sagt Josef Huber, Professor für Wirtschafts- und Umweltsoziologie und Vordenker der Vollgeldreform. Die Geldmenge sei in den letzten Jahrzehnten deshalb stark gewachsen, unkontrolliert, mit fatalen Folgen.
Unter anderem führt es eben dazu, dass der Anteil der Finanzwirtschaft gegenüber der Realwirtschaft überproportional wächst, was auch bedeutet, dass aus dem laufenden Volkseinkommen ein immer größerer Teil für finanzwirtschaftliche Zwecke und für Kapitalrenditen aufgewendet wird und dadurch der Anteil der Arbeitseinkommen relativ sinkt.
Außerdem seien die privaten Banken schuld an den immer schnelleren Konjunkturzyklen, sagt Josef Huber. In wirtschaftlich guten Zeiten schöpften sie zu viel Geld und sorgten für unbegründete Euphorie. In schlechten Zeiten knauserten sie und schafften Panik. Dieses Übel würde die Vollgeldreform an der Wurzel packen. Sie sieht vor, dass nur noch die Nationalbank Geld schöpfen kann. Geld, das dann voll gedeckt wäre, Vollgeld eben. Josef Huber verlangt, dass die Nationalbank ihr Geldmonopol wieder bekommt.
So wie es vor 100, 150 Jahren mal angedacht war durch das Banknotenmonopol. Das muss heute hergestellt werden auf der Ebene des Buchgeldes, des Giralgeldes, mit dem wir bezahlen. Und es beinhaltet auch, dass die Banken nicht mehr solche Geldguthaben erzeugen, sondern nur solche Geldguthaben bewirtschaften. Es wäre dann eine Trennung von Geld und Kredit. Die Zentralbank versorgt die Wirtschaft mit Geld und die Banken versorgen weiterhin die Wirtschaft mit Kredit.
Im Unterschied zu heute könnten Banken Geld, das sie als Kredit vergeben, nicht mehr selbst kreieren, sondern sie müssten es sich auf dem Markt beschaffen. Bei anderen Banken, bei privaten, bei der Nationalbank. Die Nationalbank wird in diesem System zur vierten Gewalt im Staat, zu der Gewalt, die das Geldsystem kontrolliert, zur sogenannten Monetative.
Wenn man die jetzige Entwicklung weiterlaufen lässt, dann führt das einfach dazu, dass wir eine immense Machtballung bei den Banken haben, dadurch, dass die Banken sowohl de facto das Geldmonopol haben, als auch das Kreditvergabemonopol und das ballt sich dann in der Hand einiger weniger Großbanken, national und international. Und im Sinne einer Machtbalance, einer Gewaltenteilung, muss man eigentlich dafür Sorgen tragen, dass ein Teil dieser Macht legitimerweise an die nationalen Zentralbanken zurückfließt, damit sie eben diese Aufgaben erfüllen können, die sie erfüllen sollen.
Die Idee einer Vollgeldreform ist nicht neu. Bereits in der Krise der 1930er Jahre entwickelte der US-Ökonom Irving Fisher das 100% Money-Konzept. Heute unterstützen namhafte Wirtschaftsprofessoren in Deutschland, den USA, Großbritannien und in der Schweiz die Idee, während andere gar nichts damit anfangen können. Ivan Lengwiler, Professor für Geldpolitik an der Universität Basel, findet die Vollgeldreform unnötig.
Es kann sein, dass zu viel Geld geschöpft worden ist durch die privaten Geschäftsbanken, aber dem kann man einen Riegel schieben, indem man sehr viel Eigenkapital verlangt von den Geschäftsbanken, weil das ihre Möglichkeit einschränkt, selber Geld zu kreieren.
Mit der Vollgeldreform, so Lengwiler, würden die Geschäftsbanken zu reinen Außenstellen der Nationalbank degradiert. Das sei schlecht für das Kreditwesen, denn private Banken seien in der Regel viel näher an den Kunden. Ivan Lengwiler hält deshalb nicht viel von der Vollgeldreform.
Es ist einfach eine höchst nicht liberale Politik. Es ist eine absolute Zentralisierung des Kreditmarktes. Ich finde das nicht besonders sympathisch.
Nicht so kategorisch gegen eine Vollgeldreform spricht sich Dirk Kniepelt aus. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern und leitet das Studienzentrum Gerzensee, das von der Nationalbank finanziert wird. Dirk Kniepelt kann sich einerseits vorstellen, dass eine Vollgeldreform das System stabiler machen könnte.
Insofern als eine Deckung von Sichteinlagen durch Notenbankgeld die Gefahr sehr stark vermindert würde, dass das Scheitern einzelner Bankinstitute dazu führt, dass es negative Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr gibt.
Andererseits befürchtet Kniepelt, ähnlich wie Kollege Lengwiler, dass das Kreditgeschäft teurer und weniger attraktiv würde für die Banken. Heute sagt Dirk Kniepelt deshalb weder Ja noch Nein zur Vollgeldreform.
Ich würde sagen, dass man 1, 2, 3 Jahre damit abwarten sollte und sehr stark in die ökonomische Forschung investieren sollte in diesem Bereich, um einen besseren Überblick darüber zu gewinnen, wie die Vor- und Nachteile konkret jetzt für die Schweiz aussehen.
Die Wissenschaft ist sich also uneins über die Vollgeldreform. Die Politik beginnt sich erst damit zu befassen. Unterstützung erhalten die Initianten derweil aus unterschiedlichsten Lagern. Links wie rechts gibt es Parlamentarier, die die Macht der privaten Banken im Geldsystem überdenken möchten. Definitiv zum Thema dürfte die Vollgeldreform dann werden, wenn die entsprechende Volksinitiative im kommenden Jahr lanciert wird.
Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.